Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Thomas Mann, im Jahr seines 150. Geburtstags senden wir weitere Erzählungen des Nobelpreisträgers. Heute und morgen seine im Jahr 1900 entstandene, 1902 gedruckte Erzählung Luischen. Sie wird vorgelesen von Otto Sander, 1941 in Hannover geboren, 2003 in Berlin verstorben. Ein großartiger Schauspieler, war zu Hause auf den bedeutendsten deutschsprachigen Bühnen wie der Berliner Schaubühne und dem Wiener Burgtheater. Mit seiner besonderen, warmen und kraftvollen Stimme wurde er häufig in Hörspielen und Lesungen eingesetzt. Er war aber auch Synchronsprecher, unter vielen anderen auch von Dustin Hoffmann. Luischen gehört zu Thomas Manns befremdlichsten Arbeiten. Es ist eine böse Geschichte über eine Ehe, die der Autor selbst sonderbar und hässlich nannte. Er war 25 Jahre alt, als er sie schrieb. Wie in manchen seiner frühen Erzählungen, aber selten so extrem, wird darin die Sphäre des Grausamen, Sadistischen, Perversen berührt, Bestrafungslust und Demütigungszwang. Im Hintergrund der Erzählung Luischen rumort ein Grundthema des Fin des Siècle, der Epoche um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, die Angst vor der Sexualität, vor dem anderen Geschlecht, vor der Frau.
Es gibt Ehen, deren Entstehung die belletristisch geübteste Fantasie sich nicht vorzustellen vermag. Man muss sie hinnehmen, wie man im Theater die abenteuerlichen Verbindungen von Gegensätzen wie alt und stupide mit schön und lebhaft hinnimmt, die als Voraussetzung gegeben sind und die Grundlage für den mathematischen Aufbau einer Posse bilden. Was die Gattin des Rechtsanwalts Jacobi betrifft, so war sie jung und schön, eine Frau von ungewöhnlichen Reizen. Vor, sagen wir einmal, 30 Jahren war sie auf die Namen Anna Margarete Rosa Amalie getauft worden, aber man hatte sie, indem man die Anfangsbuchstaben dieser Vornamen zusammenstellte, von jeher nicht anders als Amra genannt. Ein Name, der mit seinem exotischen Klange zu ihrer Persönlichkeit passte wie kein anderer. Denn obgleich die Dunkelheit ihres starken, weichen Haares, das sie seitwärts gescheitelt und nach beiden Seiten schräg von der schmalen Stirn hinweggestrichen trug, nur die Bräune des Kastanienkernes war, so zeigte ihre Haut doch ein vollkommen südliches, mattes und dunkles Gelb. Und diese Haut umspannte Formen, die ebenfalls von einer südlichen Sonne gereift erschienen und mit ihrer vegetativen und indolenten Üppigkeit an diejenigen einer Sultanin gemahnten. Mit diesem Eindruck, den jede ihrer begehrlich trägen Bewegungen hervorrief, stimmte durchaus überein, dass höchstwahrscheinlich ihr Verstand von Herzen untergeordnet war. Sie brauchte jemanden ein einziges Mal, indem sie auf originelle Art ihre hübschen Brauen ganz waagerecht in die fast rührend schmale Stirn erhob, aus ihren unwissenden, braunen Augen angeblickt zu haben, und man wusste das. Aber auch sie selbst, sie war nicht einfältig genug, es nicht zu wissen. Sie vermied es ganz einfach, sich Blößen zu geben, indem sie selten und wenig sprach. Und gegen eine Frau, welche schön ist und schweigt, ist nichts einzuwenden. Oh, das Wort einfältig war überhaupt wohl am wenigsten bezeichnend für sie. Ihr Blick war nicht nur töricht, sondern auch von einer gewissen lüsternen Verschlagenheit. Und man sah wohl, dass diese Frau nicht zu beschränkt war, um geneigt zu sein, Unheil zu stiften. Übrigens war vielleicht ihre Nase im Profile ein wenig zu stark und fleischig. Aber ihr üppiger und breiter Mund war vollendet schön, wenn auch ohne einen anderen Ausdruck als den der Sinnlichkeit. Diese besorgniserregende Frau also war die Gattin des etwa 40 Jahre alten Rechtsanwaltes Jacobi. Und wer diesen sah, der staunte. Er war beleibt, der Rechtsanwalt. Er war mehr als beleibt, er war ein wahrer Koloss von einem Manne. Seine Beine, die stets in aschgrauen Hosen steckten, erinnerten in ihrer säulenhaften Formlosigkeit an diejenigen eines Elefanten. Sein von Fettpolstern gewölbter Rücken war der eines Bären, und über der ungeheuren Rundung seines Bauches war das sonderbare grüngraue Jäckchen, das er zu tragen pflegte, so mühsam mit einem einzigen Knopfe geschlossen, dass es nach beiden Seiten hin bis zu den Schultern zurückschnellte, sobald der Knopf geöffnet wurde. Auf diesem gewaltigen Rumpf aber saß, fast ohne den Übergang eines Halses, ein verhältnismäßig kleiner Kopf mit schmalen und wässrigen Äuglein, einer kurzen gedrungenen Nase und vor Überfülle herabhängenden Wangen, zwischen denen sich ein ganz winziger Mund mit wehmütig gesenkten Winkeln verlor. Den runden Schädel sowie die Oberlippe bedeckten spärliche und harte hellblonde Borsten, die überall die nackte Haut hervorschimmern ließen, wie bei einem überfütterten Hunde. Ach, es musste aller Welt klar sein, dass die Leibesfülle des Rechtsanwalts nicht von gesunder Art war. Sein in der Länge wie in der Breite riesenhafter Körper war überfett, ohne muskulös zu sein, und oft konnte man beobachten, wie ein plötzlicher Blutstrom sich in sein verquollenes Gesicht ergoss, um ebenso plötzlich einer gelblichen Blässe zu weichen, während sein Mund sich auf säuerliche Weise verzog. Die Praxis des Rechtsanwalts war ganz beschränkt. Aber da er zum Teile von Seiten seiner Gattin ein gutes Vermögen besaß, so bewohnte das, übrigens kinderlose, Paar in der Kaiserstraße ein komfortables Stockwerk und unterhielt einen lebhaften gesellschaftlichen Verkehr, lediglich, wie gewiss ist, den Neigungen Frau Amras gemäß, denn es ist unmöglich, dass der Rechtsanwalt, der nur mit einem gequälten Eifer bei der Sache zu sein schien, sich glücklich dabei befand. Der Charakter dieses dicken Mannes war der sonderbarste. Es gab keinen Menschen, der gegen alle Welt höflicher, zuvorkommender, nachgiebiger gewesen wäre als er. Aber ohne es sich vielleicht auszusprechen, empfand man, dass sein überfreundliches und schmeichlerisches Betragen aus irgendwelchen Gründen erzwungen war, dass es auf Kleinmut und innerer Unsicherheit beruhte und fühlte sich unangenehm berührt. Kein Anblick ist hässlicher als derjenige eines Menschen, der sich selbst verachtet, der aber aus Feigheit und Eitelkeit dennoch liebenswürdig sein und gefallen möchte. Und nicht anders verhielt es sich meiner Überzeugung nach mit dem Rechtsanwalt, der in seiner fast kriechenden Selbstverkleinerung zu weit ging, als dass er sich die notwendige persönliche Würde bewahrt haben konnte. Er war imstande, zu einer Dame, die er zu Tische führen wollte, zu sprechen: »Gnädige Frau, ich bin ein widerlicher Mensch, aber wollen Sie die Güte haben?« Und dies sagte er ohne Talent zur Selbstverspottung, bittersüßlich gequält und abstoßend. Die folgende Anekdote beruht gleichfalls auf Wahrheit. Als der Rechtsanwalt eines Tages spazieren ging, kam ein rüder Dienstmann mit einem Handwagen daher und fuhr ihm mit dem einen Rade heftig über den Fuß. Zu spät hielt der Mann den Wagen an und wandte sich um, worauf der Rechtsanwalt gänzlich fassungslos, blass und mit bebenden Wangen ganz tief den Hut zog und stammelte: »Verzeihen Sie mir!« Dergleichen empört. Aber dieser sonderbare Koloss schien beständig vom bösen Gewissen geplagt zu sein. Wenn er mit seiner Gattin auf dem Lerchenberge erschien, der Hauptpromenade der Stadt, so grüßte er, während er hier und da einen scheuen Blick auf die wundervoll elastisch daherschreitende Amra warf, so übereifrig, ängstlich und beflissen nach allen Seiten, als ob er das Bedürfnis empfände, sich demütig vor jedem Leutnant zu bücken und um Verzeihung zu bitten, dass er, gerade er, im Besitz dieser schönen Frau sich befinde. Und der kläglich freundliche Ausdruck seines Mundes schien zu flehen, dass man ihn nicht verspotten möge. Es ist schon angedeutet worden, warum eigentlich Amra den Rechtsanwalt Jacobi geheiratet hatte, das steht dahin. Er aber von seiner Seite, er liebte sie. Und zwar mit einer Liebe so inbrünstig, wie sie bei Leuten seiner Körperbildung sicherlich selten zu finden ist, und so demütig und angstvoll, wie sie seinem übrigen Wesen entsprach. Oftmals spät abends, wenn Amra bereits in dem großen Schlafzimmer, dessen hohe Fenster mit faltigen, geblümten Gardinen verhängt waren, sich zur Ruhe gelegt hatte, kam der Rechtsanwalt so leise, dass man nicht seine Schritte, sondern nur das langsame Schüttern des Fußbodens und der Möbel vernahm, an ihr schweres Bett, kniete nieder und ergriff mit unendlicher Vorsicht ihre Hand. Amra pflegte in solchen Fällen, ihre Brauen waagerecht in die Stirn zu ziehen und ihren ungeheuren Gatten, der im schwachen Licht der Nachtlampe vor ihr lag, schweigend und mit einem Ausdruck sinnlicher Bosheit zu betrachten. Er aber, während er mit seinen plumpen und zitternden Händen behutsam das Hemd von ihrem Arm zurückstrich und sein traurig dickes Gesicht in das weiche Gelenk dieses vollen und bräunlichen Armes drückte, dort, wo sich kleine blaue Adern von dem dunklen Teint abzeichneten, er begann mit unterdrückter und bebender Stimme zu sprechen, wie ein verständiger Mensch eigentlich im alltäglichen Leben nicht zu sprechen pflegt. »Amra«, flüsterte er, »meine liebe Amra, ich störe dich nicht. Du schliefst noch nicht? Lieber Gott, ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie schön du bist und wie ich dich liebe. Pass auf, was ich dir sagen will. Es ist so schwer, es auszudrücken. Ich liebe dich so sehr, dass sich manchmal mein Herz zusammenzieht und ich nicht weiß, wohin ich gehen soll. Ich liebe dich über meine Kraft. Du verstehst das wohl nicht, aber du wirst es mir glauben und du musst mir ein einziges Mal sagen, dass du mir ein wenig dankbar dafür sein wirst. Denn siehst du, eine solche Liebe wie die meine zu dir hat ihren Wert in diesem Leben. Und dass du mich niemals verraten und hintergehen wirst, auch wenn du mich wohl nicht lieben kannst, aber aus Dankbarkeit, allein aus Dankbarkeit. Ich komme zu dir, um dich darum zu bitten, so herzlich, so innig ich bitten kann. Und solche Reden pflegten damit zu enden, dass der Rechtsanwalt, ohne seine Lage zu verändern, anfing, leise und bitterlich zu weinen. In diesem Falle aber ward Amra gerührt, strich mit der Hand über die Borsten ihres Gatten und sagte mehrere Male in dem langgezogenen, tröstenden und mokanten Tone, in dem man zu einem Hunde spricht, der kommt, einem die Füße zu lecken: »Ja, ja, du gutes Tier.« Dieses Benehmen Amras war sicherlich nicht dasjenige einer Frau von Sitten. Auch ist es an der Zeit, dass ich mich der Wahrheit entlaste, die ich bislang zurückhielt, der Wahrheit nämlich, dass sie ihren Gatten dennoch täuschte, dass sie ihn, sage ich, betrog. Und zwar mit einem Herrn namens Alfred Leutner. Dies war ein junger Musiker von Begabung, der sich durch amüsante kleine Kompositionen mit seinen 27 Jahren bereits einen hübschen Ruf erworben hatte. Ein schlanker Mensch mit keckem Gesicht, einer blonden, losen Frisur und einem sonnigen Lächeln in den Augen, das sehr bewusst war. Er gehörte zu dem Schlage jener kleinen Artisten von heutzutage, die nicht allzu viel von sich verlangen, in erster Linie glückliche und liebenswürdige Menschen sein wollen, sich ihres angenehmen kleinen Talentes bedienen, um ihre persönliche Liebenswürdigkeit zu erhöhen und in Gesellschaft gern das naive Genie spielen. Bewusst kindlich, unmoralisch, skrupellos fröhlich, selbstgefällig wie sie sind und gesund genug, um sich auch in ihren Krankheiten noch gefallen zu können, ist ihre Eitelkeit in der Tat liebenswürdig, solange sie noch niemals verwundet wurde. Wehe jedoch diesen kleinen Glücklichen und Mimen, wenn ein ernsthaftes Unglück sie befällt, ein Leiden, mit dem sich nicht kokettieren lässt, indem sie sich nicht mehr gefallen können. Sie werden es nicht verstehen, auf anständige Art unglücklich zu sein. Sie werden mit dem Leiden nichts anzufangen wissen. Sie werden zugrunde gehen. Allein, das ist eine Geschichte für sich. Herr Leutner machte hübsche Sachen. Walzer und Masurken zumeist, deren Vergnügtheit zwar ein wenig zu populär war, als dass sie, soweit ich mich darauf verstehe, zur Musik hätten gerechnet werden können, würde nicht jede dieser Kompositionen eine kleine, originelle Stelle enthalten haben, einen Übergang, einen Einsatz, eine harmonische Wendung, irgendeine kleine nervöse Wirkung, die Witz und Empfindsamkeit verriet, um deren Willen sie gemacht schienen und die sie auch für ernsthafte Kenner interessant machte. Oftmals hatten diese zwei einsamen Takte etwas wunderlich Wehmütiges und Melancholisches an sich, was plötzlich und schnell vergehend in der Tanzsaalheiterkeit der Werkchen aufklang. Für diesen jungen Mann also war Amra Jacobi in sträflicher Neigung entbrannt, und er seinesteils hatte nicht genug Sittlichkeit besessen, ihren Anlockungen zu widerstehen. Man traf sich hier, man traf sich dort. Und ein unkeusches Verhältnis verband seit Jahr und Tag die beiden. Ein Verhältnis, von dem die ganze Stadt wusste und über das sich die ganze Stadt hinter dem Rücken des Rechtsanwalts unterhielt. Und was ihn, den Letzteren, betraf, Amra war zu dumm, um an bösem Gewissen leiden und sich ihm dadurch verraten zu können. Es muss durchaus als ausgemacht hingestellt werden, dass der Rechtsanwalt, wie sehr auch immer sein Herz von Sorge und Angst beschwert gewesen sein mag, keinen bestimmten Verdacht gegen seine Gattin hegen konnte. Nun war, um jedes Herz zu erfreuen, der Frühling ins Land gezogen und Amra hatte einen allerliebsten Einfall gehabt. »Christian«, sagte sie, der Rechtsanwalt hieß Christian, »wir wollen ein Fest geben, ein großes Fest, dem neu gebrauten Frühlingsbiere zu ehren. Ganz einfach natürlich, nur kalter Kalbsbraten, aber mit vielen Leuten.« »Gewiss«, antwortete der Rechtsanwalt, »aber könnten wir es nicht vielleicht noch ein wenig hinausschieben?« Hierauf antwortete Amra nicht, sondern ging sofort auf Einzelheiten ein. »Es werden so viele Leute sein, weißt du, dass unser Raum hier zu beschränkt sein wird. Wir müssen uns ein Etablissement, einen Garten, einen Saal vorm Tore mieten, um hinreichend Platz und Luft zu haben. Das wirst du begreifen. Ich denke in erster Linie an den großen Saal des Herrn Wendelin am Fuße des Lerchenberges. Dieser Saal liegt frei und ist mit der eigentlichen Wirtschaft und der Brauerei nur durch einen Durchgang verbunden. Man kann ihn festlich ausschmücken, man kann dort lange Tische aufstellen und Frühlingsbier trinken, man kann dort tanzen und musizieren, vielleicht auch ein bisschen Theater spielen, denn ich weiß, dass eine kleine Bühne dort ist, worauf ich besonderes Gewicht lege. Kurz und gut, es soll ein ganz originelles Fest werden und wir werden uns wundervoll unterhalten.« Das Gesicht des Rechtsanwaltes war während dieses Gespräches leicht gelblich geworden und seine Mundwinkel zuckten abwärts. Er sagte, »Ich freue mich von Herzen darauf, meine liebe Amra. Ich weiß, dass ich alles deiner Geschicklichkeit überlassen darf. Ich bitte dich, deine Vorbereitungen zu treffen.« Und Amra traf ihre Vorbereitungen. Sie nahm Rücksprache mit verschiedenen Damen und Herren. Sie mietete persönlich den großen Saal des Herrn Wendelin. Sie bildete sogar eine Art von Komitee aus Herrschaften, die aufgefordert worden waren oder sich erboten hatten, bei den heiteren Darstellungen mitzuwirken, welche das Fest verschönern sollten. Dieses Komitee bestand ausschließlich aus Herren, bis auf die Gattin des Hofschauspielers Hildebrand, welche Sängerin war. 8 Tage bereits, nachdem Amra ihren Entschluss gefasst hatte, war dieses Komitee, um Rats zu pflegen, in der Kaiserstraße versammelt, und zwar in Amras Salon, einem kleinen, warmen und vollen Raum, der mit einem dicken Teppich, einer Ottomane nebst vielen Kissen, einer Fächerpalme, englischen Ledersesseln und einem Mahagonitisch mit geschweiften Beinen ausgestattet war, auf dem eine Plüschdecke und mehrere Prachtwerke lagen. Auch ein Kamin war vorhanden, der noch ein wenig geheizt war. Auf der schwarzen Steinplatte standen einige Teller mit fein belegtem Butterbrot, Gläser und 2 Karaffen mit Sherry. Amra lehnte, einen Fuß leicht über den anderen gestellt, in den Kissen der Ottomane, die von der Fächerpalme beschattet ward, und war schön wie eine warme Nacht. Eine Bluse aus heller und ganz leichter Seide umhüllte ihre Büste. Ihr Rock aber war aus einem schweren, dunklen und mit großen Blumen bestickten Stoff. Hier und da strich sie mit einer Hand die kastanienbraune Haarwelle aus der schmalen Stirn. Frau Hildebrand, die Sängerin, saß gleichfalls auf der Ottomane neben ihr. Sie hatte rotes Haar und war im Reitkleide. Gegenüber aber den beiden Damen hatten in gedrängtem Halbkreise die Herren Platz genommen. Mitten unter ihnen der Rechtsanwalt, der nur einen ganz niedrigen Ledersessel gefunden hatte und sich unsäglich unglücklich ausnahm. Dann und wann tat er einen schweren Atemzug und schluckte hinunter, als ob er gegen aufsteigende Übelkeit kämpfte. Herr Alfred Leutner im Lawn-Tennisanzug hatte auf einen Stuhl verzichtet und lehnte schmuck und fröhlich am Kamin, weil er behauptete, nicht so lange ruhig sitzen zu können. Herr Hildebrand sprach mit wohltönender Stimme über englische Lieder. Er war ein äußerst solid und gut in Schwarz gekleideter Mann mit dickem Cäsarenkopf und sicherem Auftreten. Ein Hofschauspieler von Bildung, gediegenen Kenntnissen und geläutertem Geschmack. Er liebte es, in ernsten Gesprächen Ibsen, Zola und Tolstoi zu verurteilen, die ja die gleichen verwerflichen Ziele verfolgten. Heute aber war er mit Leutseligkeit bei der geringfügigen Sache. »Kennen die Herrschaften vielleicht das köstliche Lied »That's Maria«, sagte er. Es ist ein wenig pikant, aber von ganz ungemeiner Wirksamkeit. Auch wäre da noch das berühmte«, und er brachte noch einige Lieder in Vorschlag, über die man sich schließlich einigte und die Frau Hildebrand singen zu wollen erklärte. Der junge Maler, ein Herr mit stark abfallenden Schultern und blondem Spitzbart, sollte einen Zauberkünstler parodieren, während Herr Hildebrand beabsichtigte, berühmte Männer darzustellen. Kurz, alles entwickelte sich zum Besten und das Programm schien bereits fertiggestellt zu sein, als Herr Assessor Witznagel, der über kulante Bewegungen und viele Mensurnarben verfügte, plötzlich aufs Neue das Wort ergriff. »Schön und gut, meine Herrschaften, das alles verspricht in der Tat unterhalten zu werden. Allein ich stehe nicht an, noch eines auszusprechen. Mich dünkt, uns fehlt noch etwas, und zwar die Hauptnummer, die Glanznummer, der Clou, der Höhepunkt, etwas ganz Besonderes, ganz Verblüffendes, ein Spaß, der die Heiterkeit auf den Gipfel bringt. Kurz, ich stelle anheim, ich habe keinen bestimmten Gedanken, jedoch meinem Gefühle nach, das ist im Grunde wahr«, ließ Herr Leutner vom Kamine her seine Tenorstimme vernehmen. »Witznagel hat recht. Eine Haupt- und Schlussnummer wäre sehr wünschenswert. Denken wir nach.« Und während er mit einigen raschen Griffen seinen roten Gürtel zurechtschob, blickte er forschend umher. Der Ausdruck seines Gesichtes war wirklich liebenswürdig. »Je nun«, sagte Herr Hildebrand, »wenn man die großen Männer nicht als Höhepunkt auffassen will.« Alle stimmten dem Assessor bei. Eine besonders scherzhafte Hauptnummer sei wünschenswert. Selbst der Rechtsanwalt nickte und sagte leise, »wahrhaftig, etwas hervorragend Heiteres.« Alle versanken in Nachdenken. Und am Ende dieser Gesprächspause, die etwa eine Minute dauerte und nur durch kleine Ausrufe des Überlegens unterbrochen ward, geschah das Seltsame. Amra saß in die Kissen der Ottomane zurückgelehnt und nagte flink und eifrig wie eine Maus an dem spitzen Nagel ihres kleinen Fingers, während ihr Gesicht einen ganz eigenartigen Ausdruck zeigte. Ein Lächeln lag um ihren Mund, ein abwesendes und beinahe irres Lächeln, das von einer schmerzlichen und zugleich grausamen Lüsternheit redete. Und ihre Augen, welche ganz weit geöffnet und ganz blank waren, schweiften langsam zum Kamin hinüber, wo sie für eine Sekunde in dem Blicke des jungen Musikers hängen blieben. Dann aber mit einem Ruck schob sie den ganzen Oberkörper zur Seite ihrem Gatten, dem Rechtsanwalte, entgegen, und während sie ihm beide Hände im Schoß mit einem klammernden und saugenden Blick ins Gesicht starrte, wobei ihr Antlitz sichtlich erbleichte, sprach sie mit voller und langsamer Stimme, »Christian, ich schlage vor, dass du zum Schlusse als Chanteuse mit einem rotseidenen Babykleide auftrittst und uns etwas vortanzest.« Die Wirkung dieser wenigen Worte war ungeheuer. Nur der junge Maler versuchte gutmütig zu lachen, während Herr Hildebrand mit steinkaltem Gesicht seinen Ärmel säuberte, die Studenten husteten und unziemlich laut ihre Schnupftücher gebrauchten, Frau Hildebrand heftig errötete, was nicht oft geschah, und Assessor Witznagel einfach davonlief, um sich ein Butterbrot zu holen. Der Rechtsanwalt hockte in qualvoller Stellung auf seinem niedrigen Sessel und blickte mit gelbem Gesicht und einem angsterfüllten Lächeln umher, indem er stammelte, »Aber mein Gott, ich wohl kaum befähigt, nicht als ob, Verzeihen Sie mir. Alfred Leutner hatte kein sorgloses Gesicht mehr. Er sah aus, als ob er ein wenig rot geworden sei, und mit vorgestrecktem Kopf blickte er in Amras Augen, gestört, verständnislos, forschend. Sie aber, Amra, ohne ihre eindringliche Stellung zu verändern, fuhr mit derselben gewichtigen Betonung zu sprechen fort. Und zwar solltest du ein Lied singen, Christian, das Herr Leutner komponiert hat und das er dich auf dem Klavier begleiten wird. Das wird der beste und wirksamste Höhepunkt unseres Festes sein. Eine Pause trat ein, eine drückende Pause. Dann jedoch ganz plötzlich begab sich das Sonderbare, dass Herr Leutner, angesteckt gleichsam, mitgerissen und aufgeregt, einen Schritt hervortrat und zitternd vor einer Art jäher Begeisterung rasch zu sprechen begann. »Bei Gott, Herr Rechtsanwalt, ich bin bereit, ich erkläre mich bereit, Ihnen etwas zu komponieren. Sie müssen es singen, Sie müssen es tanzen. Es ist der einzig denkbare Höhepunkt des Festes. Sie werden sehen, Sie werden sehen. Es wird das Beste sein, was ich gemacht habe und jemals machen werde. In rot-seidenem Babykleide. Ach, Ihre Frau Gemahlin ist eine Künstlerin, sage ich. Sie hätte sonst nicht auf diesen Gedanken kommen können. Sagen Sie ja. Ich flehe Sie an, willigen Sie ein. Ich werde etwas leisten, ich werde etwas machen, Sie werden sehen.« Hier löste sich alles und alles geriet in Bewegung. Sei es aus Bosheit oder aus Höflichkeit, alles begann auf den Rechtsanwalt mit Bitten einzustürmen, und Frau Hildebrand ging so weit, mit ihrer Brünhildenstimme ganz laut zu sagen: »Herr Rechtsanwalt, Sie sind doch sonst ein lustiger und unterhaltender Mann.« Aber auch er selbst, der Rechtsanwalt, fand nun Worte, und ein wenig gelb noch, aber mit einem starken Aufwand von Entschiedenheit, sagte er: »Hören Sie mich an, meine Herrschaften. Was soll ich Ihnen sagen? Ich bin nicht geeignet, glauben Sie mir. Ich besitze wenig komische Begabung und, abgesehen davon, kurz, nein, das ist leider unmöglich.« Bei dieser Weigerung beharrte er hartnäckig, und da Amra nicht mehr in die Unterhaltung eingriff, da sie mit ziemlich abwesendem Gesichtsausdruck zurückgelehnt saß, und da auch Herr Leutner kein Wort mehr sprach, sondern in tiefer Betrachtung auf eine Arabeske des Teppichs starrte, so gelang es Herrn Hildebrand, dem Gespräche eine andere Wendung zu geben, und bald darauf löste sich die Gesellschaft auf, ohne über die letzte Frage zu einer Entscheidung gelangt zu sein.
Otto Sander las die erste von zwei Folgen der Erzählung Luischen von Thomas Mann, eine Aufnahme des Senders Freies Berlin aus dem Jahr 1998. Die Geschichte ist im S. Fischer Verlag erschienen. Diese Folge finden Sie im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen dann die zweite Folge.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Chinas Staatschef Xi Jinping hat EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Costa empfangen. Anlass ist das 50-jährige Bestehen diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Seiten. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Trotz des Jubiläums an Streitpunkten zwischen der EU und China mangelt es derzeit nicht. Brüssel stört sich unter anderem an dem großen Handelsdefizit der EU gegenüber China. Vergangenes Jahr lag es bei mehr als 300 Milliarden Euro. Von der Leyen forderte deshalb in Peking eine grundlegende Neuausrichtung der Handelsbeziehungen und sprach von einem Wendepunkt. Ein weiteres Thema ist der chinesische Rückhalt für Russland, auch im Ukraine-Krieg. EU-Ratspräsident Costa forderte die Führung in Peking auf, ihren Einfluss auf Russland zu nutzen, um auf ein Ende des Krieges hinzuwirken. Chinas Staatspräsident Xi betonte, beide Seiten könnten trotz bestehender Differenzen Gemeinsamkeiten finden. Er sprach sich für einen besseren Austausch zwischen der EU und China aus, um das Vertrauen zu stärken und die